Kapitel 36. Krishna tötet die Dämonen Keshi und Vyomasura. Nachdem der Dämon Keshi Kansas Anweisungen gehört hatte, verwandelte er sich in ein grässliches Pferd. Mit flatternder Mähne galoppierte er los, wobei seine Hufe die Erde tief aufwühlten, und so erreichte er das Gebiet von Vrindavan. Er ließ ein grelles Wiehern erschallen, wodurch er die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzte. Krishna schaute sich alles an, wie der Dämon ohrenbetäubend wieherte, wie er mit seinem Schweif, der einer riesigen Wolke glich, durch die Luft peitschte und wie alle Bewohner von Vrindavan vor Entsetzen erstarrten. Krishna wusste, dass dieses Pferd gekommen war, um ihn zum Kampf herauszufordern, und er wollte die Herausforderung annehmen. So trat der Herr dem Keshi-Dämon entgegen und provozierte ihn mit lauten Rufen, so dass das Pferd mit einem zornentbrannten Schnauben, das an das Brüllen eines Löwen erinnerte, auf Krishna losrannte. Mit großer Geschwindigkeit stürmte Keshi auf den Herrn zu und versuchte ihn mit seinen kraftstrotzenden und steinharten Beinen zu überrennen. Doch Krishna packte ihn blitzschnell an den Beinen und stoppte ihn. Erbost wie er war, hob Krishna den Pferdedämon kurzerhand in die Luft, wirbelte ihn ein paar Mal herum und schleuderte ihn dann 100 Meter von sich, genau wie es Garuda mit einer großen Schlange macht. Der Pferdedämon verlor sogleich das Bewusstsein. Doch nach kurzer Zeit kam er wieder zu sich. Und mit Wut und großem Ungestüm rannte er erneut auf Krishna zu, diesmal mit weit aufgerissenem Maul. Doch gerade als sich Keshi auf Krishna stürzen wollte, schlug ihm Krishna seine linke Faust ins Maul. Das Pferd zuckte unter unerträglichen Schmerzen zusammen, denn Krishnas Faust fühlte sich an wie ein glühender Eisenstab und all seine Zähne waren zersplittert. Krishnas Hand dehnte sich schlagartig im Rachen des Pferdes aus und verschloss ihm die Kehle. Daraufhin begann der Keshi-Dämon zu röcheln. Sein ganzer Körper war von Schweiß überströmt, und er schlug nach allen Seiten aus. Bei seinem letzten Atemzug schließlich quollen ihm die Augen über, und gleichzeitig traten Kot und Urin aus ihm hervor. Auf diese Weise verließ ihn die Lebenskraft. Und als er tot dalag, lockerten sich seine Kiefer, so dass Krishna seine Hand ohne Schwierigkeiten wieder herausziehen konnte. Für Krishna war es nichts Besonderes gewesen, den Keshi-Dämon so problemlos zu töten, doch die Halbgötter waren von Erstaunen überwältigt und mit großer Bewunderung gratulierten sie Krishna, indem sie Blumen vom Himmel regnen ließen. Nach diesem Vorfall suchte Narada Muni, der größte aller Gottgeweihten, Krishna an einem einsamen Ort auf und richtete folgende Worte an ihn. »Mein lieber Herr«, schrie Krishna, »du bist die unbegrenzte Überseele, der höchste Gebieter aller mystischen Kräfte, der Herr des gesamten Universums und die allgegenwärtige Persönlichkeit Gottes. In dir ruht die ganze kosmische Manifestation. Du bist der Meister aller Gottgeweihten und der Herr eines jeden. Mein lieber Herr, als die Überseele aller Lebewesen bist du in ihren Herzen verborgen wie das Feuer im Holz. Du bist der Zeuge aller Handlungen, die die Lebewesen ausführen. Und du bist der höchste Herrscher in ihren Herzen. Du bist in dir selbst zufrieden. Du hast schon vor der Schöpfung existiert und durch deine unvorstellbare Energie hast du das gesamte materielle Universum erschaffen. Nach deinem vollkommenen Plan wurde die materielle Welt durch die Wechselwirkungen der drei Erscheinungsweisen der Natur hervorgebracht, und von dir wird sie erhalten und schließlich vernichtet. Obgleich du von diesen Vorgängen niemals berührt wirst, bist du ewig der höchste Kontrollierende. Mein lieber Herr, du bist auf der Welt erschienen, um alle vermeintlichen Könige, die in Wirklichkeit Dämonen sind, zu töten. Diese Schreckgespenster betrügen die Leute, indem sie sich als Fürsten und Führer verkleiden. Du selbst sagst, dass du in die materielle Welt kommst, nur um die Prinzipien der Religion zu beschützen und die unerwünschten Schurken zu vernichten. Und deshalb bist du nun erschienen, damit sich all deine Worte erfüllen. Lieber Herr, ich bin mir daher sicher, dass du übermorgen die Dämonen Chanura und Mushtika, wie auch alle anderen Ringkämpfer, samt ihren Elefanten, ja, sogar Kansa selbst, töten wirst. Dies werde ich mit eigenen Augen sehen dürfen. Danach, so hoffe ich, werde ich dabei sein dürfen, wenn du andere Dämonen wie Shankar, Yavana, Mura und Narakasura vernichtest. Außerdem werde ich sehen, wie du die Parijata-Blume aus dem himmlischen Königreich raubst und wie du danach den König des Himmels persönlich besiegst. Mein lieber Herr, fuhr Narada Muni fort, danach werde ich sehen können, wie du viele Prinzessinnen, die Töchter von edelsten Königen, heiraten wirst, indem du ihren Preis mit der Stärke eines Kshatriya bezahlst. Immer wenn ein Kshatriya eine sehr schöne und tugendhafte Tochter eines großen Königs heiraten möchte, muss er mit seinen Rivalen kämpfen und sie besiegen. Dann wird ihm die Hand der Prinzessin als Siegespreis übergeben. Des Weiteren werde ich sehen können, wie du König Nriga aus einem höllischen Dasein erlöst, sagte Narada Muni. Dies wird sich in Dwaraka ereignen. Danach werde ich mit ansehen dürfen, wie du deine Gemahlin findest, wie du den Shermantaka-Juwel geschenkt bekommst und wie du den Sohn eines Brahmana wieder ins Leben zurückrufst, nachdem dieser schon auf einen anderen Planeten gebracht worden war. Danach wirst du den Dämon Paundraka töten und das Königreich von Kashi in Schutt und Asche legen. Ich werde auch sehen können, wie du in mehreren großen Schlachten, die du in Maharaj Yudhishthirs Interesse führst, den König von Chedi und Dantavakra tötest. Dazu werde ich viele andere deiner heldenhaften Taten bewundern können, die du während deines Aufenthalts in Dwaraka vollbringen wirst. All diese wundervollen Taten, die du aus deiner Barmherzigkeit ausführst, werden zu allen Zeiten von großen Dichtern gepriesen werden. Schließlich wirst du an der Schlacht von Kurukshetra teilnehmen und den Streitwagen deines Freundes Arjuna lenken. Und als die unüberwindliche Todesinkarnation, die ewige Zeit, wirst du alle anwesenden Streitmächte vernichten. Ich sehe auch, wie unzählige Krieger auf dem Schlachtfeld fallen. Mein Herr, ich erweise deinen Lotusfüßen meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Du befindest dich ewig in deiner transzendentalen Stellung, in vollkommenem Wissen und vollkommener Glückseligkeit. Du bist in dir selbst vollkommen und du bist über alle Wünsche erhaben. Durch die Anwendung deiner inneren Energie hast du den Einfluss Mayas errichtet. Niemand ermag deine unbegrenzten Kräfte zu ermessen. Mein lieber Herr, du bist der höchste Kontrollierende. Du befindest dich unter deiner inneren Energie. Und es wäre töricht zu glauben, du seist von irgendeiner deiner Schöpfungen abhängig. Du hast in der Yadu bzw. der Vrishni-Dynastie Geburt genommen und dein Erscheinen auf der Erde in deiner ursprünglichen Gestalt, die von ewigem, glückseligem Wissen erfüllt ist, ist einzig und allein dein transzendentales Spiel. Du bist von nichts abhängig außer von dir selbst. Und so bringe ich deinen Lotusfüßen meine achtungsvollen Ehrerbietungen dar. Narada Muni wollte allen Menschen vor Augen führen, dass Krishna vollkommen unabhängig ist. Seine Aktivitäten, wie zum Beispiel sein Erscheinen in der Familie Yadus oder seine Freundschaft mit Arjuna, zwingen ihn nicht, dass er als Folge davon irgendwelchen Reaktionen unterliegt. Krishnas Tätigkeiten sind alles transzendentale Spiele, in denen er sich unbeschwert vergnügt, wohingegen sie für uns wirkliche greifbare Tatsachen sind. Nachdem Narada Muni Sri Krishna seine demütigen Ehrerbietungen dargebracht hatte, entfernte er sich mit Krishnas Erlaubnis. Nach der Vernichtung des Keshi-Dämons ging Krishna wieder zusammen mit seinen Freunden in den Wald, um die Kühe zu hüten, als sei nichts geschehen. So ist Krishna zusammen mit seinen Gefährten, den Kuhhirtenjungen und den Gopis, in Vrindavan ewig in seine transzendentalen Spiele vertieft. Manchmal jedoch offenbart er auch die außerordentliche Stärke der höchsten Persönlichkeit Gottes, indem er verschiedene Dämonen tötet. Später an diesem Morgen ging Krishna mit seinen Kuhhirtenfreunden auf den Govardhan-Hügel, um dort Räuber und Gendarm zu spielen. Einige der Jungen spielten die Polizisten, andere spielten die Räuber und wieder andere übernahmen die Rolle der Lämmer. Während sich die Jungen so mit ihren Kindheitsspielen vergnügten, mischte sich ein berüchtigter Dämon unter sie, der Vyomasura, der Dämon, der in der Luft fliegt, hieß, und der Sohn eines anderen großen Dämons namens Maya war. Dieser Dämon besitzt wundersame Zauberkräfte. Und so gesellte sich Vyomasura zu den Kuhhirtenjungen, die die Rolle der Räuber spielten, und stahl auf diese Weise viele Lämmer. Er trug einen Jungen nach dem anderen weg, bis zum Schluss fast keiner mehr übrig war, und brachte sie alle in Berghöhlen, die er mit Felsbrocken fest verschloss. Doch Krishna durchschaute die List des Dämons, deshalb packte er ihn, genauso wie ein Löwe, der ein Lamm reißt. Vyomasura versuchte, sich so groß wie ein Hügel zu machen, um der Umklammerung zu entkommen. Doch Krishna ließ den Dämon Vyoma nicht aus seinem Griff, sondern schmetterte ihn sogleich mit ungeheurer Gewalt auf den Boden und tötete ihn genau wie ein Tier auf der Schlachtbank. Dann befreite Sri Krishna seine Freunde aus den Berghöhlen, und während sie alle zusammen mit ihren Kühen wieder nach Vrindavan zurückkehrten, wurde Krishna von seinen Kuhhirtenfreunden wie auch von den Halbgöttern für seine wundervollen Taten gepriesen. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 36. Kapitel des Krishna-Buches. Krishna tötet die Dämonen Keshi und Vyomasura.